Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was diese für unseren Beruf bedeuten. Heute ist Daniel Wolf bei uns zu Gast. Er hat bereits ein Buch über digitale Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen geschrieben und die Agentur Digitalwächter für Schulen gegründet. Mit ihm reden wir unter anderem über seinen beruflichen Werdegang bis hin zu seinem heutigen Job als Medienberater in Schulen. Dabei erzählt Daniel über spannende und teilweise schockierende Erlebnisse aus seinem Arbeitsalltag mit Schülern und Eltern. Daniel gibt in diesem Podcast viele Tipps zum Umgang mit Digitalmedien und klärt über deren besondere Risiken in der heutigen Zeit auf. Besonders spannend und inspirierend dabei fand ich, wie offen und ehrlich Daniel uns Einblicke in sein Berufsleben gewährt und dabei mit anschaulichen Beispielen auf die Relevanz dieses Themas aufmerksam macht. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Berufstätige im Gesundheitswesen als auch für alle Interessierten, ob Patienten oder Eltern, eine hilfreiche, aufklärende Podcast-Folge zum Umgang mit digitalen Medien aufnehmen konnten. Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen beim Gesundheitszone-Podcast mit mir und Jessica. Heute haben wir Daniel Wolf zu Gast. Er ist Digitaltrainer, hat auch ein Buch geschrieben, allein mit dem Handy. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, eigentlich durch einen digitalen Podcast mit einem Bekannten meines Mannes und fand es so gut, dass ich gesagt habe, das ist ein Thema für uns, weil wir auch täglich quasi in der Kinderarztpraxis damit konfrontiert werden und natürlich auch zu Hause. Genau, Daniel, stell dich gern vielleicht einfach mal vor, deinen Werdegang so ein bisschen und ja, was du so machst. Und dann kommen bestimmt viele Fragen zustande.
Gerne. Danke, Katrin. Ja, mein Name ist Daniel Wolf. Ich bin ein Digitaltrainer, so habe ich meinen Job genannt. Ich gehe an Schulen, um dort mit Kindern, Jugendlichen, Lehrkräften und Eltern über Smartphones und das Internet zu sprechen und mehr inzwischen auch künstliche Intelligenz. Am besten alles an einem Tag mit allen. Ja, also am Vormittag mit den Kindern, am Nachmittag mit den Lehrkräften und am Abend desselben Tages, wenn alles gut läuft, mit den Eltern. Und die Kinder dürfen dann am Abend auch nochmal dabei sein, weil es sich herausgestellt hat in Corona-Zeiten, dass Elternabende mit anwesenden Kindern unglaublich viel produktiver und effizienter und einfach, resonierender sind, weil dort Eltern und Kinder dann zwangsweise ins Gespräch kommen und manchmal die Gespräche führen, die wir sonst eben nie führen. Und das ist das, was ich mache. Ich mache das jetzt bald im 10. Jahr und war an so knapp 500 Schulen bis jetzt, hatte weit über 100.000 Kinder in Workshops und glaube inzwischen, ich weiß ungefähr, wovon ich rede.
Und ja, ab welchem Alter beginnt das? Also wahrscheinlich immer früher. Wo fangt ihr an? In welche Klassen geht ihr so?
Ja, das ist eine sehr, sehr aktuelle Frage. Wir haben nämlich tatsächlich jetzt vor 3 Monaten 2 Kolleginnen dazu bekommen auf viel, viel hundertfache Nachfrage, die sich tatsächlich um Kinder von Eltern im Alter von, oder nein, ich muss andersrum sagen, um Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 3 kümmern. Und dann eben auch Eltern von Kindern im Alter von 3 bis 6. Also 2 Frühpädagoginnen haben wir jetzt im Team, weil sich immer wieder rausstellt, die ganzen Familienzentren rufen bei uns an. Was sollen wir machen mit den jungen Müttern, die beim Stillen ihre Babys auf dem Arm halten und Instagram schauen stattdessen und so weiter. Und Sie kennen sich doch aus, Herr Wolf. Haben Sie nicht auch da jemand? Also eigentlich ist unsere Kern wenn man so will, Tätigkeit in Schulen. Und da geht es los in der Regel in der 3. Klasse. Wir haben aber auch immer wieder Nachfragen in Ballungsgebieten aus den 1. und 2. Klassen, meistens flehentlich von den Lehrkräften und auch den Schulleitungen, die sagen, wir müssen die Eltern erreichen, bevor sie ihren Kindern ein Smartphone geben, ein privates, oder bevor sie nächtelang am Tablet lassen, alleine.
Aber das finde ich ja richtig gut tatsächlich, weil wir haben das ja auch in der Kinderarztpraxis wirklich häufig, dass man mit den Eltern da sitzt und Gespräche führt und die dann wirklich schon unter 3 Jahren den Kindern so ein Handy in die Hand geben zum Ablenken und nur mal kurz ausnahmsweise oder man geht irgendwo spazieren. Das finde ich wirklich gut. Darf ich dich nochmal fragen, was ist denn dein Hauptberuf? Also wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, das mit Kindern zu machen? Bist du Pädagoge? Bist du Journalist?
Beides.
Also,
ich habe Lehramt studiert mal im letzten Jahrtausend und bin dann aber quer ausgestiegen in die Medienbranche, war 15 Jahre Journalist. Und als ich davon wirklich, wirklich viel Erfahrung gesammelt habe, wollte ich meinen Traum nochmal wahr machen und bin wieder zurück, habe mein zweites Staatsexamen mit 40 dann gemacht und war dann auch ein paar Jahre Lehrkraft am Gymnasium und habe aber gemerkt, dass ich als jemand, der 15 Jahre IT-Journalist war, die Kinder sind automatisch mit mir immer bei denselben Themen gelandet, nämlich bei ihrer digitalen Lebenswelt. Und ich habe dann gemerkt, dass da gibt es so viel unter der Haube, worüber die Kids reden wollen. Und ich auch. Ja, sodass wir letztendlich, habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann dieses Format entwickelt. Und inzwischen, ja, also kann man sagen, also ich bin mindestens ein Jahr im Voraus ausgebucht und die Nachfragen sind riesengroß und es gibt nicht nur einen Digitaltrainer, nicht nämlich, sondern inzwischen sind wir 12 und wahrscheinlich werden wir noch 14 oder 15 dieses Jahr. Das heißt, irgendwie haben wir es geschafft, ein Angebot zu entwickeln, das viele Schulen einfach gerne buchen, weil wir hören ganz oft, das war super, weil die Kinder haben es gemocht und die Lehrkräfte und die Eltern. Und das ist bei dieser Thematik wirklich, wirklich schwer, weil die Interessen, die sind noch oft einfach diametral entgegengesetzt. Und ich kann sagen, irgendwie haben wir so ein bisschen was aufschließen können. Und ich glaube, einer der Schlüssel war auch, weil ich relativ früh entdeckt habe, dass die Kinder über die entscheidenden Dinge nicht freiwillig mit ihren Eltern reden. Sie reden erst, genau.
Sorry, wäre so eine Frage auch, wie so eine, oder fand ich interessant, habe ich im Podcast schon gehört, noch in deinem Buch gelesen, aber dass du einmal beschreibst, wie so eine Stunde mit Kindern, kommt natürlich aufs Alter an jetzt, aber so klassische Beispiele mit Kindern eben ablaufen, ohne dass die Eltern dabei sind oder jemand, der sie sonst beaufsichtigt, so noch, sag ich mal.
Genau. Also ich komme normalerweise in die Schule zu den Kindern. Das findet dann während des ganz normalen Regelunterrichts statt. Und die Lehrkräfte sind natürlich dabei. In der Regel haben wir aber zwei oder drei Klassen auf einmal, bei den größeren sogar manchmal vier. Das ist auch aus Kostengründen so, damit die Schulen sich das eben leisten können. Und die erste Viertelstunde versuche ich erstmal überhaupt nur den Kindern zu erklären, dass ich kein Polizist bin. Keine Lehrkraft und niemand, der sie bestraft. Darum geht es heute nicht, sondern es geht darum, es geht um alles, was Eltern eigentlich nicht wissen. Und das finden die Kinder natürlich schon erstmal spannend. Was weiß der überhaupt, was normalerweise Eltern nicht wissen? Und dann versuche ich die Kinder so ein bisschen zu locken und in der Regel merken sie dann relativ schnell, oh, der hat irgendwie offensichtlich ein paar Sachen schon erzählt bekommen von anderen Kindern, die sind irgendwie wichtig und richtig. Und es geht mir ja genauso. Au ist ja, und vielleicht können wir sogar heute mal über Dinge sprechen, über die wir schon lange sprechen wollten, uns nur nie getraut haben, weil wenn man mit den Eltern redet, dann droht oft die Strafe schlechthin, nämlich der Entzug des Geräts, Smartphone-Verbot, und deshalb sagen wir lieber nichts. Und das ist eine ganze Generation, die da letztendlich also wirklich hermetisch dicht hält. Und man sagt den Eltern möglichst wenig, weil man hat natürlich mit einem Smartphone ein Gerät in der Hand und mit einem Tablet vorher auch schon unter Umständen, mit dem man einfach alles erleben kann, was die digitale Welt hergibt. Und das ist natürlich etwas, wo Kinder nicht so schnell drauf verzichten wollen oder auch gar nicht. Ja.
Und
Das heißt,
was ist denn bei dir? Ich habe den Podcast auch gehört damals. Ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt ziemlich geschockt, doch über das, was du alles erzählt hast, und habe das auch sehr geteilt mit anderen. Und meine Frage war eigentlich immer, was ist denn für dich eigentlich so? Also kannst du sagen, was persönlich für dich doch am schockierendsten war, was Kinder dir da so berichtet haben? Gibt es da so ein, zwei Dinge, wo du denkst, oh Mann, das war für
ja.
mich jetzt auch hart, das zu hören? Oder wie gehst du
Also,
dann damit um, auch wenn es dann
ja.
ja sehr schwierig wird?
Also, da könnte ich jetzt ein paar Geschichten auspacken. Eine schlimmer als die andere. Und dann wird es aber schnell dunkel, muss ich sagen. Also, und je jünger die Kinder sind, desto schlimmer werden natürlich die Geschichten, weil je jünger die Kinder sind, desto verletzlicher sind sie, desto verwundbarer sind sie und desto weniger trauen sie sich auch offen zu sprechen. Ich habe zum Beispiel Fällt mir gerade ein. Ich war in einer Grundschule und da kommt ein Junge auf mich zu und meint, er würde mir gerne was erzählen. Und ob er denn seine Mutter dazu holen dürfte, weil die in der Schulkantine arbeitet. Und dann habe ich gesagt, spontan, na gut, warum nicht? Das ist mir zwar noch nie passiert, dass ein Schüler quasi seine Eltern aus dem Ärmel zaubert. Aber können wir gerne machen, warum nicht? Und die Schulleitung hat uns dann ein Sprechstundenzimmer gegeben. Und sobald seine Mutter da war und die Tür zu war, hat er halt gesagt, ich habe auf YouTube heute Nacht gesehen, wie eine Mutter quasi ihre Kinder köpft.
Oh Gott, ja.
Und das war so, wie soll man sagen, also erstmal verheerend. Die Mutter, der Mutter wurde sichtbar schlecht, die hat alle Farbe aus dem Gesicht verloren und sagte dann als nächstes den Satz, aber das passiert, das machst du doch nur bei deinem Vater. Das war ihre erste Reaktion. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und weil mir schwante schon, da muss noch was dahinter stecken. Und dann sagt sie als nächstes, aber du warst doch mit deinem kleinen Bruder zusammen. Und ich meine, es handelt sich um einen Drittklässler, der kleine Bruder ist in der ersten Klasse, auch an der Schule. Und solche Geschichten könnte ich hundert- und tausendfach erzählen. Es gibt einfach, YouTube wird unterschätzt als
Ja.
auch leider, YouTube hat einfach alles, unter anderem eben auch abertausende Ausschnitte aus Horrorfilmen ab 18. Da fliegt der Kopf ganz schnell irgendwo an die Wand. Und Kinder sehen das, weil sie neugierig sind. Erwachsene sehen es nicht, weil sie vielleicht in der Regel diese Neugier mal hatten, aber damals YouTube noch nicht vor der Nase. Und als Erwachsene kriegen sie sowas wesentlich seltener angezeigt, auch weil sie gar nicht zum Beispiel YouTube Shorts kennen, die meisten Erwachsenen gar nicht. Neulich hat eine Schülerin gesagt, Herr Wolf, sie hat es ihrer Mutter so erklärt, der Shorts-Button ist der Giftknopf bei YouTube. Da wird man süchtig. Hat sie ihren Eltern so erklärt. Und Shorts, also Kurzvideos im TikTok-Format auf YouTube, haben den großen Nebeneffekt, dass sie eben auch nachts unter anderem einfach mal ausprobieren. Die Empfehlungsalgorithmen arbeiten so. Wie halte ich die Schüler wach? Und dass man dann eben ab und zu mal was sehr, sehr Aufregendes oder was Krasses oder was Grausames oder Brutales zwischen reinmischt als eins von 500 Videos, kann schon mal passieren. Und alle Kinder berichten davon in allen Farben und Formen. Es gibt Kriegsberichte, also Soldaten, die von irgendeiner Drohne zerfetzt werden. Und Kinder oder aus dem Gazastreifen. Die Kinder sehen das. Und die Erwachsenen wissen nicht, dass es das
Das ist
gibt. Und es ist teilweise sogar so, dass die Lehrkräfte, wenn die Kinder dann anfangen zu erzählen, muss ich aufpassen, weil ich möchte nicht andere Kinder traumatisieren, nur durch das, was die einen Kinder erzählen. Und gleichzeitig muss ich aber den Kindern zu verstehen geben, dass ich das kenne und weiß.
Und was ist, wenn du tatsächlich so traumatisierte Situationen hast? Hast du denn dann die Möglichkeit, wenn du wirklich siehst, okay, das ist jetzt auch für das Kind wirklich schlimm, das psychologisch mit zu betreuen lassen? Oder gibt es da jemanden, Schulpsychologen? Wen kannst du damit
Ja,
einbinden?
also in der Regel ist es so, wenn es Schulpsychologen gibt, wenn,
Ja,
oder
wenn.
du Sozialarbeiter oder Schulpsychologen, dann sitzen die gerne mit drin. Und ich kann keine therapeutischen Sachen machen. Ich bin gar kein Therapeut. Ich kann in so einem Fall quasi erste Hilfe leisten und dann den Fall den Lehrkräften oder der Schulleitung übergeben. Und das muss ich auch ab und zu tun. Spätestens wenn das Kind das Wort Hilfe verwendet, muss ich das. Das ist, und natürlich möchte ich das auch, aber ich kann nicht ins Therapeutische wechseln, weil wir haben uns entschlossen im Digitaltrainer-Team, am Anfang war das gar nicht so klar, aber inzwischen wissen wir wirken lieber in die Breite als in die Tiefe.
Und
Weil wir müssen noch mehr Leute erreichen, weil es wissen noch zu wenige Eltern, dass es sowas gibt. Und teilweise ist es sogar so, dass die Geschichten, die die Kinder erzählen, trauen sich die Lehrkräfte am Nachmittag nicht anschauen. Also wenn wir dann sagen, wollen Sie mal wissen, worüber was weiß ich, Dora aus der 3B heute gesprochen hat, ich gebe es Ihnen mal bei YouTube ein. Da schrecken die Lehrkräfte schon bei den Vorschaubildern zurück und sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so ein schlimmes Bild gesehen. Nur das Bild. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass das die Videos sind, die die Kinder in der dritten Klasse in der Nacht vorher alleine unter der Bettdecke irgendwo gesehen haben. Und die ganze Diskussion in der Öffentlichkeit, die wir so führen, wird in der Regel ohne dieses Wissen geführt. Also Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm, wir hatten ja auch ein Heftchen oder ein Buch im Bett, die haben keine Ahnung. Die wissen einfach nicht, dass YouTube einfach Inhalte auch ab 18 vorhält und glauben nicht. Sie wollen es nicht glauben, weil sie es nicht gesehen haben oder selbst YouTube nutzen ab und zu und dort sowas eben nicht sehen und sie schließen von ihrer eigenen Erfahrung auf das, was die Kinder wohl so erleben, aber das ist leider grundlegend falsch. Und ich kann Ihnen auch sagen, ich brauche inzwischen leider oder zum Glück habe ich mich entschlossen, das zu tun. Ich bin seit einem Jahr in etwa selbst in Betreuung, weil ich brauche Supervision. Ich habe zu viel gehört, es zu ertragen. Ich bin vor einem Jahr dann mal zwischen Schülerworkshop und Lehrerfortbildung in Tränen ausgebrochen im Lehrerzimmer. Und dann dachte ich, okay, das kann nicht sein, das ist nicht professionell. Meine Frau hat mich auch schon öfter mal leicht genatscht, hat gesagt, hör zu, du brauchst Betreuung. Ein fröhlicher Mensch und der soll es auch bleiben, weil sonst wird es einfach auch für mich zu dunkel. Und es gibt nun mal Sachen im Internet, die sind nichts für Kinder, die sind nicht mal für mich was. Ja, und ich bin hart im Nehmen, ich kenne eigentlich alles, aber wenn es dann aus Kindermund kommt, kann ich auch das manchmal nicht irgendwie ertragen und dann muss ich sozusagen zum Glück inzwischen regelmäßig alle 2 Wochen in sehr, sehr kompetenter Betreuung und seitdem geht es mir auch wirklich selber besser, ich fühle mich ein bisschen wohler. Das bringt es mit sich. Wir haben auch im Team, im Digitaltrainer-Team, wir treffen uns also virtuell einmal im Monat aus ganz Deutschland und besprechen auch da so die härteren Fälle, um uns gegenseitig zu stützen.
Und, aber das ist ja eigentlich toll, dass Sie das machen, weil ich meine, das ist ja so ähnlich wie so die Balint-Gruppen, die wir dann auch mal machen, wenn wir psychosomatisch irgendwie arbeiten. Das ist ja. Das hört man also, dann.
Diesen Vergleich kenne ich nicht. Also die Balint-Gruppen sagen mir jetzt persönlich nicht, ob das so ähnlich, also das, wenn Sie das so sagen, ist es bestimmt so.
Ja, da kann man sich halt als Arzt sozusagen austauschen, ne? Aber Dinge, die einen dann sozusagen beschäftigen oder die einfach im Alltag, den man dann ja hat als Arzt, als Ärztin, als Psychiater auch einfach anstrengend sind oder was man dann nicht mit nach Hause nehmen möchte, ja.
Okay, genau, wir sind jetzt ja da tief im Thema schon drin. Und meine Frage wäre, wenn du jetzt so Geschichten hörst, kannst du die einfach an die Eltern weitergeben? Gibt es da eine Art, na, wie bei uns, Schweigepflicht? Bei uns sind die Kinder ja mal mit den Eltern, es sei denn, sie sind größer, ne? Und da ist es auch, wenn ich jetzt mit einer 16-Jährigen rede und die vertraut mir was an, wo sie sagt, sie möchte auf keinen Fall, dass das weitergetragen wird, mache ich es natürlich nicht. Ich versuche schon eine Lösung zu finden und im Sinne natürlich irgendwie der Patientin zu handeln und natürlich auch, wenn irgendwie Gefährdung besteht, dann verhalte ich mich schon dementsprechend. Aber wie ist das bei euch? Genau, wenn Kinder jetzt sagen, sie wollen das nicht.
Also wenn Kinder sagen, sie wollen nicht, dass ich die Geschichte weitererzähle, dann, gute Frage. Ich bin natürlich jetzt nicht, offiziell bin ich ein Referent. Ja, also rechtlich gesehen, glaube ich, hätte ich keine Schweigepflicht. Aber wir haben uns bis jetzt so organisiert, dass wenn ich mitkriege, dass ein Kind ein großes Problem hat, versuche ich vor allem durch eine Geschichte das Kind zu überzeugen, sich zu öffnen. Es ist, pass auf, ich sage heute Abend im Elternabend folgenden Satz und du kannst mir zuhören. Ich werde ihn genauso sagen und zwar für alle Eltern. Der heißt, liebe Eltern, wenn ihr euren Kindern ein Smartphone gebt, dann sagt ihnen bitte sofort heute noch, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgenden Satz. Und wenn ihr es eines Tages tut, am besten bei der Übergabe, er heißt, hör zu, geh wieder ein Smartphone und du kannst immer mit allem zu mir kommen, was du im Internet erlebst. Ich werde dir das Smartphone nicht wegnehmen. Das kann man gar nicht langsam und deutlich genug betonen, weil den Eltern ist dieser einfachste aller psychologischen Zusammenhänge oft gar nicht klar. Die Eltern wissen nicht, dass sie selbst die schwierigsten Ansprechpartner der Welt sind für ihre eigenen Kinder, weil sie die einzigen Menschen sind, die entscheiden, ob das Kind dieses internetfähige Gerät und damit den Zugang zur digitalen Welt weiter haben darf oder nicht. Und meistens schaffe ich das ganz gut? Weil ich glaube, meine Aufgabe letztendlich ist ja, Kinder und Eltern wieder zusammenzubringen, die sich oft sehr, sehr schnell voneinander entfernen, weil, sagen wir mal, unvorbereitete, unbegleitete Nutzung des Geräts. Ja? Da ist es, die Kinder zwitschern einfach ab, sind ab jetzt ruhig und still und man hört sie nicht mehr und sie gehen sogar selbst ins Bett, wo sie früher doch immer nie wollten. Und das ist für Eltern sehr bequem. Und dann bilden sich da so zwei Parallelwelten, die kaum noch miteinander kommunizieren, weil was die Kinder da machen, ist alles viel zu klein und Eltern verstehen es gar nicht aus eigener Erfahrung. Und mein Job ist es dann, sie wieder zusammenzubringen. Ja.
Du hast jetzt gerade das Stichwort gesagt, selbst ins Bett gehen. Was empfiehlst du denn da tatsächlich? Also das Handy hat bis zu welchem Alter wo was zu suchen? Also ich habe jetzt hier einen zu Hause, der ist schon 17, da habe ich ja gar keinen Zugriff mehr. Also was würdest du denn dann den Eltern raten? Also nachts kein Handy, kein Tablet?
Also das ist die allerwichtigste Regel bei digitalen Geräten und auch gleichzeitig die allereinfachste. Keine digitalen Geräte im Bett.
Mhm.
Bett ohne Bildschirm. Ja? Der einfache geht's nicht. Das kann auch jeder erziehen, der selbst von Technik keine Ahnung hat.
Mhm.
Allein das ist aber schon anstrengend.
Mhm. Ja, klar, ist das anstrengend.
Es gibt mehrere Bildschirme im Haushalt und Kinder sind schlau und sind auch nachts wach ab und zu und also da muss man sehr, sehr dahinter sein. Ich empfehle dann immer, dass die Familie eine Ladestation hat. Es gibt so Familienladestationen oder einfach so Familienladegeräte heißen sie auch. Und die gibt es für was weiß ich, 40, 50 Euro oder auch vom Schreiner für 150. Und es ist trotzdem die beste Investition, die man machen kann, weil jetzt passiert Folgendes, wenn die Eltern diese auch regelmäßig für sich selbst nutzen, sehen die Kinder, dass die Eltern keine Smartphones im Bett haben. Und das ist der eigentliche Effekt einer Familienladestation. Weil 90% der Eltern nehmen selbst die Smartphones mit ans Bett und zeigen dadurch ihren Kindern jahrelang, morgens und abends, dass ein Smartphone am Bett okay ist. Mhm. Natürlich wollen die Kinder das dann auch und holen sie es auch, wenn sie so erzogen werden, weil es ist ja allen Eltern kein Geheimnis. Eigentlich achten unsere Kinder auf das, was wir tun, nicht das, was wir sagen.
Mhm. Das stimmt. Und tatsächlich nur ganz kurz dazu, seitdem ich diesen Digital-Podcast, also mit dir gehört habe, haben wir eine Familienladestation in der Küche.
Super.
Und
cool.
Haben Wecker gekauft. Alle, also wir alle, cool. Sogar mein Mann. Und der sehr digital affin ist, sage ich mal. Und auch unser 15-jähriger Sohn. Und wir machen das.
Super.
Also es war wirklich
wir auch.
So.
Ja. Ich habe einen, der wird jetzt dann in 6 Wochen. 15, genau. Und natürlich, wir haben aber auch einen Großen hier noch im Haushalt. Also mein großer Sohn lebt noch zu Hause. Da kann ich nicht mehr ran. Weil er ist 18. Ja, ich wünsche mir von ihm, dass er mitmacht. Ich würde diese Grenze ungefähr bei 16 setzen oder ziemlich genau, ehrlich gesagt, bei 16. Weil das ist auch das spiegelt wieder, was ich in ungefähr hunderten Workshops, auch in den 10. Klassen wieder erlebe. Ab den 10. Klassen ist dann doch irgendwann mal die Selbstreflexion so groß, dass sie genau wissen, was da passiert. Und sie wissen, die sind viel schlauer, als wir natürlich jetzt immer so annehmen von draußen. Sie wissen, welchen Einfluss das alles auf sie hat, können es aber teilweise trotzdem nicht verhindern. Und vor allem beginnen aber das Ganze auch langsamer kritisch zu hinterfragen. Also
und dann finde ich, fängt ja auch die Selbstreflexion an, dass sie auch irgendwie lernen müssen. Oder dann das für sich zu sehen, was ist gut und was ist nicht gut. Also ja.
Es fängt natürlich eigentlich schon früher an. Aber,
ja, klar, ja.
Aber wenn zum Beispiel bei dem tollen der Diskussion, die wir momentan haben, Social Media ab 16 oder nicht, fragen Sie 10, 15-Jährige, die sagen alle, nein, niemals, ist doch Quatsch. Und 10, 16-Jährige allerdings sagen dann, Moment mal, doch, das wäre eigentlich richtig. Ja, wenn es einen selber nicht trifft, kann man das viel, viel besser abschätzen. Aber da ist einfach dann auch schon so viel Internet-Erfahrung da, dass die das langsam dann besser abschätzen können. Und
Mm.
deshalb, also kein Smartphone im Bett, auf jeden Fall die absolute Grundregel für alle,
Ja,
inklusive Eltern.
und was würdest du denn raten? Also ich meine, wie ist denn überhaupt das die Idee, die du sagen würdest? Also es ist ja hier bei uns zumindest die absolute Regel, also in der 5. Klasse, warum auch immer, ich habe es auch damals nicht verstanden. Wir waren auch die dummen Eltern, die da nicht mitgemacht haben hier bei uns zu Hause. 5. Klasse heißt automatisch Freibrief für alle Kinder müssen Handy haben. Muss das sein oder und
Nein.
wenn ja, was würdest du raten? Wie beschränkt man das? Also wir haben hier, glaube ich, Family Link gehabt oder was? Also wie haben die Eltern Zugriff auf das Handy?
Also erstmal, es muss nicht sein. Auch wenn die Kinder es natürlich meinen und auch manche Medienpädagogen sagen, das muss sein, die Kinder müssen es jetzt lernen. Und ich glaube nicht. Mediennutzung ist allerdings nicht per se irgendwie zu verurteilen. Es kommt A auf die Begleitung an und B, was die Kinder überhaupt machen. Ja, aber es ist halt so wie sonst auch, wie in der Ernährung auch, wenn man sozusagen sie einfach alleine lässt mit einem durchkommerzialisierten Internet, was quasi darauf ausgelegt ist. Die wichtigsten App sind speziell hochspezialisiert und sehr, sehr raffiniert dabei, unser aller Aufmerksamkeit industriell abzuernten. Dagegen haben Kinder überhaupt keine Abwehrkräfte und hauen halt hin. Ja, und wir müssen erstmal vorher sehr, sehr viel besser vorbereiten. Ein Smartphone ist das komplexeste Gerät der Welt mit Abstand, denn es gibt Millionen Apps und mit jeder einzelnen App verändern sich die Gefahren und die Risiken für Kinder. Das heißt, wir brauchen eine richtig gute Vorbereitung. Und ich meine das wirklich ernst. Also eigentlich müssen alle Eltern, die ihrem Kind ein Handy geben, nicht nur die Kinder müssen einen Smartphone-Führerschein machen, sondern erstmal die Eltern, weil sie gar nicht wissen, was sie ihrem Kind da geben. Und das Zweite ist, natürlich ist in den meisten Bundesländern mit dem Übertritt in die 5. Klasse, da geht es halt dann los und dann gibt es dann eben auch Stundenpläne auf dem Smartphone oder die Fahrkarten auf dem Smartphone. Und natürlich leben die Kinder in einer digitalen Welt, wo es einfach ubiquitär genutzt wird. Aber ich persönlich denke, in den Grundschulen, zumindest in den Bundesländern, wo es bis in die 4. Klasse in den Grundschulen geht, haben Smartphones überhaupt nichts verloren, weil auf einen Elternteil, das sein Kind verantwortungsvoll vorbereitet und begleitet, kommen 25 Eltern, die ihr Kind nicht ausreichend begleiten können. Und ein Smartphone lässt sich nicht vom Formfaktor her ausreichend begleiten. Die Kinder können aufs Klo gehen und zusperren und dann da 4 Stunden Brawl Stars spielen. Das kann man nicht verhindern. Das bedeutet, ich brauche sehr, sehr, sehr gute Vorbereitung. Und das Irre ist, wenn sich Eltern gut vorbereiten, kommen sie von selbst auch drauf, dass in der Grundschule Smartphones eine schlechte Idee sind. Ja? Also ich kenne, die wenigsten Eltern kriegen das hin.
Und was sagst du denn dann nicht nur Smartphones, sondern auch diese ganzen Uhren? Also das ist jetzt auch so ein Thema. Ich habe das jetzt auch im bekannten Familienkreis mitbekommen. Alle haben diese Uhren und tracken sich da gegenseitig, was ich auch irgendwie persönlich komisch finde. Also ich muss nicht genau wissen, wo meine Kinder ständig sind, sondern möchte denen ja auch irgendwie beibringen, Vertrauen zu haben. Und ja, also ich meine, das ist ja auch ein großes Thema, oder? Ich hatte letztens eine Lehrerin, die sagte, ja, dann haben alle Kinder so eine Uhr um die Hand und dann klingelt das und dann schreit da mitten im Unterricht irgendeine Mutter irgendwie los, ja, weil sie mit ihrem Sohn
Ja,
telefonieren will. Also.
da ist ganz erstaunlich. Da könnte ich Ihnen auch ungefähr ein Dutzend Geschichten erzählen. Ja, aber ich glaube, ich halte Smartwatches. Ja, meistens. Ich habe hier eine von Apple an, aber die ist zu teuer für Kinder. Allerdings bei Kindern ist es tatsächlich so, vor allem die Explorer Watches, die überall quasi mehr oder weniger in deutschen Klassenzimmern so ein bisschen der Standard geworden sind, halte ich, wenn Sie so wollen, besser oder wenn man so will, besser als ein Smartphone, aber schlechter als ein Dumbphone, weil das also ein einfaches 20 Euro Tastentelefon, die heißen heute Feature Phones, gibt es von Nokia. Ja, ist zum Beispiel das 105. Oder es gibt auch eine Neuaufnahme des alten, was ist 9310. Die kosten 20, 30 Euro. Die kann man mal verlieren, ist nicht mal schlimm. Und wenn das Kind irgendwie ein Problem hat unterwegs, kann es die Eltern anrufen und die Eltern können auch das Kind anrufen. Das reicht. Die Uhren sind vor allem für die Lehrkräfte gigantisch problematisch. Und die meisten Eltern denken gar nicht so weit. Stellen Sie sich mal vor, stell du dir mal vor, du bist eine Lehrkraft, ja, und du kommst morgens ins Klassenzimmer rein und da haben 18 von 20 Kindern so eine Uhr an. Jetzt wird von mir als Lehrkraft quasi verlangt, dass ich erstens technisches Know-how besitze. Welches von diesen Uhrenmodellen kann überhaupt zum Beispiel aufnehmen oder hat ein Mikrofon? Beides ist verboten, wird aber trotzdem auf Amazon verkauft. Zweitens, welches von den Kindern umgeht jetzt heimlich den sogenannten Schulmodus? Kinder umgehen nämlich früher oder später alles, weil Eltern unterschätzen, wie oft sie selbst am Tag ihr eigenes iPhone oder Smartphone entsperren. Und 70, 80% der Kinder wissen die PIN-Nummer vom Smartphone der Eltern. Und die Hälfte davon weiß es, ohne dass es die Eltern wissen. Das bedeutet, ich habe immer einen Anteil von Kindern, die sind so schlau und so motiviert, dass sie quasi diesen Schulmodus aushebeln. Ja? Und dann können sie in der Schule nämlich doch wieder irgendwas rumspielen oder rumdaddeln. Und selbst wenn es noch so langweilig ist, ist es für manche Kinder augenscheinlich spannender als irgendwie was lernen müssen. Das ist nämlich anstrengend. Ja? Und dann, oder es kann anstrengend sein. Und dann, wenn ich einen Bildschirm habe, dann lenkt es dann doch wieder ab. Abgesehen davon, von den wild gewordenen Eltern, die tatsächlich im Unterricht wissen wollen, wo ihre Kinder seien. Und davon berichten immer wieder Lehrkräfte. Das ist unglaublich. Und ich glaube, dass diese Firmen, zum Beispiel Explorer, hat nichts anderes gemacht, als so ein bisschen, natürlich, sie profitieren davon, dass viele Eltern so ein bisschen auch medientechnisch denken, die Welt ist inzwischen so unsicher und furchtbar und für Kinder gefährlich. Und das Irre in jeder Statistik, das kann man wirklich nachlesen, wen das interessiert, die reale Welt wird immer sicherer, zumindest in Deutschland derzeit. Ja? Seit Jahren die virtuelle Welt wird immer gefährlicher. Und wir tracken sie in der realen Welt und lassen sie in der virtuellen alleine. Das ist der Denkfehler dabei. Smartwatches helfen. Also ein Entführer wird ein Kind nicht telefonieren lassen mit dem Ding.
Und
Das
was?
ist, das passiert nicht.
Nee.
Das
Das ist eine
passiert.
gute Aussage nochmal mit der realen Welt und der virtuellen Welt. Das finde ich richtig super. Es gab jetzt auch eine Doku auf RTL vor irgendwie ein paar Tagen ohne
Habe ich gesehen.
über Snapchat und so. Und da denke ich auch, ich habe es tatsächlich auch mit meiner Tochter geguckt. Die ist jetzt 13. Ich habe gesagt, wir gucken nur mal zusammen rein. Habe ihr auch das ein bisschen erklärt. Und sie meint auch, Mama, sie meinte, sie kann sich das total vorstellen, dass es genau so abläuft. Und viele ihrer Freundinnen haben Snapchat. Na, und das sind genau die, sage ich jetzt mal, bei ein bisschen Sturm und Regen im Dunkeln nicht zur Schule fahren dürfen mit dem Fahrrad, weil vielleicht kommt irgendwo ein weißer Lieferwagen. Aber sie haben TikTok, sie haben Snapchat, sie haben alles. Und da denke ich oft, ich rede mir den Mund fusselig. Aber ja, das wäre eine Frage auch die Eltern. Kommen die auch auf euch zu und sagen, Mensch, super, dass wir endlich mal so aufgeklärt wurden. Das hat jetzt was mit uns gemacht. Wir ändern was. Also, ist so ein bisschen bei uns ja als Kinderarzt auch immer das Herz, wenn wir irgendwie sagen, gut, das Kind darf keinen Schnuller mehr haben oder das Kind soll nicht 10 Milchflaschen nachts trinken. Es ist ja immer so, ja, wir meinen es ja auch nur gut und das würde mich schon interessieren, ob es Rückmeldungen überhaupt gibt von den Eltern.
Ja, also man muss fairerweise sagen, wie bei vielen Elternabenden so üblich, ja, am häufigsten kommen natürlich die Eltern, die Thematik schon irgendwie einschätzen können, so ein bisschen, die zumindest ein Gefühl dafür haben, dass das was ist, wo man es lernen könnte. Also, oder sonst kommen sie ja nicht. Ja? Es gibt auch manche Eltern, die erreicht man mit Elternabenden gar nicht. Die lesen gar nicht die Einladung. Die schauen selber TikTok bis um 3 Uhr morgens. Ja? Die haben gar nicht den Nerv dazu. Und das gibt es. Ja? Das heißt, am häufigsten kriegen wir die Nachricht, Herr Wolf, ich bin seit 20 Jahren in der IT-Branche und habe 3 Kinder, oder ich bin sogar selbst im Sozialbereich tätig. Ich habe keine Ahnung gehabt. Danke. Und das ist das, was ich selbst mir ja auch sagen konnte. Ich war Lehrkraft am Gymnasium 20 Jahre auch in der IT-Branche und hatte keine Ahnung. Das ist das, wenn wir lernen erst wirklich, wenn wir beginnen, das Internet aus der Perspektive von Kindern zu sehen. Und das tun wir nicht. Diese Perspektive fehlt uns, weil als wir selbst jung waren, die meisten Eltern, es gibt jetzt ganz, ganz junge Eltern, bei denen ist es nicht mehr so, aber die, sagen wir mal, das Peloton, ja, das große Hauptfeld der heutigen Eltern hatte als Kind kein Smartphone. Die meisten als junge Erwachsene, aber nicht als Kind. Und diese Erfahrung fehlt uns. Wir haben so eine Art Transferfehler. Wir glauben oft, dass unsere Kinder die Apps, die wir kennen, so ähnlich benutzen wie wir. Das ist totaler Unsinn. Mhm. YouTube, auch WhatsApp. Ja, die gängigsten Apps, die wir kennen, benutzen Kinder auch, aber völlig anders. Mhm. Und sie benutzen noch einige, die wir eben nicht kennen. Ja. Mhm. Und das gibt für Kinder ein ganz, ganz komplett anderes Bild, ein anderes Universum. Und wir müssen uns damit beschäftigen, damit wir unsere Kinder überhaupt beschützen können, weil sonst wissen wir ja gar nicht, was sie machen.
Und was wäre denn ganz konkret dann dein Vorschlag? Also einmal hattest du ja schon gesagt, quasi so ein Art Führerschein für die Eltern, oder kann man ja niemanden zu. Also das wäre ja freiwillig. Was hältst du denn von einer Medienerziehung ganz konkret in den Schulen, also für die Schüler?
Ja, natürlich. Wie es geht.
Also am besten ab der ersten Klasse einmal eine Stunde pro Woche, dann würden sie natürlich dir Konkurrenz machen, aber
das ist in Ordnung. Also uns geht die Arbeit nicht aus.
Aber da wäre die Politik gefragt, oder was?
Natürlich,
oder
Also ich hatte auch schon Schulleiter im Kurs stehen, die sagen, Herr Wolf, das, was Sie heute einmal im Jahr bei uns in der Schule machen, brauchen wir eigentlich in jeder Klasse, in jeder Woche.
Ja.
Und so ist es. Die digitale Welt geht so schnell voran, und jetzt zieht auf breitester Front ziehen jetzt KI-Apps auf Kinderhandys ein. Die Eltern haben keine Ahnung, was da passiert.
Was passiert
dann
denn
dann?
Ja, das ist spannend. Die Kinder reden zum Beispiel, wissen Sie, wie Grundschüler mit einer KI reden? Die sagen nämlich nicht, wann wurde Napoleon geboren, sondern die sagen, hey, wie geht's dir? Und dann antwortet er, mir geht's gut. Und dir? Und plötzlich geht's um Gefühle. Plötzlich geht es um Empathie. Plötzlich geht es darum, dass Kinder sich plötzlich gehört fühlen, weil sie sonst einsam sind und neue Freundschaften entwickeln. Und das ist schwierig.
Das ist schwierig, ja. Das ist gefährlich auch, ja.
Ja, ich habe momentan bei keiner App so viel emotionale Reaktion der Kinder wie bei ChatGPT. Sogar in der Grundschule. Viele Kinder sind alleine mit ChatGPT. Jeden Tag. Und da müssen wir drüber reden, was da passiert.
Dann sollten wir den Podcast ja vielleicht nachher, wenn wir fertig sind, das ist ja schon so spannend, mal ans Bildungsministerium verlinken, würde ich sagen.
Ja, Sam Altman hat gestern, also der Chef von OpenAI, hat gestern zum ersten Mal gesagt, dass sie anfangen, quasi Schutzmaßnahmen für Teenager einbauen zu wollen. Nachdem in den USA ChatGPT ein Teenager beraten hat, sich umzubringen. Ja? Jetzt so langsam kommt auch dieses Thema auf die Agenda, aber was muss erst passieren? Und er redet natürlich erstmal nur über Teenager. Aber es geht um Kinder de facto. Und das ist das, wo ich die Grenze mache. In Deutschland ist das Alter zwischen, also man ist in Deutschland ein Kind bis 13,99, ab 14 ist man ein Jugendlicher. Und ich engagiere mich für den Kinderschutz im Internet. Erstmal, bevor wir über Jugendschutz reden, müssen wir über Kinderschutz reden. Und den gibt es nicht. Es gibt keinen Kinderschutz im Internet, der funktioniert. Es gibt nur einen, und das sind anwesende Eltern. Und zwar anwesende, kompetente Eltern. Das heißt, viele Kinder leben ohne diesen Schutz. Und ich glaube auch, dass wir Anstrengungen brauchen von den Schulen. Wir brauchen Anstrengung von der Politik, wir brauchen Anstrengung von der Bildung, weil KI ist für mich, also sagen wir so, der letzte Strohhalm. Wenn wir den jetzt nicht erwischen, dann verlieren wir einige Kinder noch mehr, als wir es jetzt schon tun, durch andere Phänomene, die wir so haben. Viele Kinder sind bereits sehr, sehr einsam, und raten Sie mal, wo sie sich hinwenden. Viele Kinder sind auch heute psychisch sehr, sehr stark unter Druck, und meine Erklärung ist die einfachste der Welt. Wenn Sie mit 8, 9 oder 10 schon Live-Hinrichtungen gesehen haben im Internet, dann schauen Sie anders auf die Welt, weil Es gibt offensichtlich Dinge, die mir meine Eltern nicht erzählen, die auch meine Lehrer mir nicht erzählen, aber ich habe sie gesehen. Und damit müssen die Kinder zurechtkommen. Oftmals alleine. Und weil sie trauen sich nicht, das irgendjemand zu sagen. Und deshalb müssen wir das Ganze sozusagen aufbrechen und wir brauchen Anstrengungen. Ich bin nicht nur für irgendwelche Verbote, aber ich bin für Altersgrenzen. Nach all dem, was ich erfahren habe, wäre das, selbst wenn es teilweise nicht funktionieren wird, weil die schlauen Kinder werden sie immer umgehen, ist es ein Symbol, das wichtig ist für, wie bei Alkohol auch. Hey, das kann gefährlich sein. Kann sogar sehr gefährlich sein. Eltern, passt auf da draußen. Wir brauchen diese Warnung an alle Eltern der Welt. Und die haben wir noch nicht. Und natürlich tun die großen Tech-Konzerne alles dagegen und machen, es sind die reichsten Konzerne der Welt. Ja. Und sie haben Milliarden, um in unserer Gesellschaft den Eindruck entstehen zu lassen, als ob hier kein Handlungsbedarf sei. Weil es geht wirklich um Milliarden. Die Reaktion unserer Kinder oder die Aufmerksamkeit unserer Kinder ist, also weltweit gesehen könnte man sogar sagen, Billionen wert. Und natürlich will sich das die Industrie nicht von der Schaufel nehmen lassen. Es geht aber, das merkt man bei allen, und ich war ja mal im Silicon Valley Korrespondent, es geht ausschließlich um den Profit. Also Firmen wie Meta und auch Google, die als Firmenmotto mal hatten, Don't be evil, machen nichts anderes als ihre Einkünfte zu maximieren. Und wenn es keine funktionierenden Jugend- und Kinderschutzgesetze gibt, dann nutzen sie alles aus, was geht. Alles. Es gibt keine Rücksicht.
Was ganz
Und
spannend jetzt nochmal ist, finde ich kurz mit der KI, was du sagst, das war mir auch nicht so bewusst. Also ich sag mal, mein Sohn nutzt mir ChatGPT zum Beispiel natürlich bestimmt für Hausaufgaben, ne? Und es sind ja manche Dinge auch richtig cool, irgendwie Anträge, Formulare. Das
Ja,
will ich auch
klar.
gar nicht, wenn man damit sinnvoll arbeitet. Ich habe auch gesagt, so ChatGPT, was frage ich da mal einen Digitalwächter aus Elternsicht? Und dann sage ich noch, ich mache einen Podcast als Kinderärztin. Dann, und wenn man dann das filtert, ist es ja auch spannend. Dann hat man nochmal Ideen und so.
Ja, klar.
Worauf du mich jetzt gebracht hast, ist nochmal aus Kindersicht, dass wir haben ja bei, wenn wir jetzt so Vorsorgen machen bei Kindern, die sind ja auch altersgestaffelt natürlich. Und man kommt ja, man ist bei den 5-Jährigen dann meistens erst wieder so bei den 7- bis 8-Jährigen. Aber dass man da vielleicht auch wirklich mal einmal selber Fragen stellt, nochmal als Kinderärztin, auch wirklich da wirklich in die Tiefe gehend, weil klar, wir fragen die Eltern natürlich, wie es die Medien zeigt, wie bewegen die sich, aber es scheint mir eigentlich viel zu oberflächlich. Also, weil ein Kind, ob es jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde was sieht, wo es eine Hinrichtung sieht, ist ja natürlich viel schlimmer, als wenn es eine Stunde irgendeinen
Genau.
Kinderfilm guckt, ne? Dass man mehr auf die Inhalte nochmal eingeht. Das war,
Richtig.
fand ich sehr, sehr, ja, nochmal
Genau. Die Inhalte sind
informativ auch.
sogar das Zentrale. Und ich habe inzwischen, wir haben im Digitaltrainer-Team einen Dateiordner, der heißt Giftschrank.
Ja, okay.
Der heißt Giftschrank. Und wenn die Kinder uns was erzählen, was gerade so umgeht unter den Kindern, dann recherchiert das irgendeiner und schaut danach und das tun wir dann in den Giftschrank. Ja, und diesen Giftschrank zeige ich allen Leuten, die denken, das ist doch alles nicht so schlimm.
Das ist super.
Ganz
Das
einfach.
ist
Nur so als kleine,
ja.
weißt du, was auf TikTok so läuft? Schau mal.
Ja. Genau, auf TikTok ist ja auch, es gibt ja diese Spray-Challenges, wo die sich Verbrennung zusetzen. Wir kriegen ja auch immer was mit, ne? Paracetamol-Challenge, wie viel Paar. Also da werden ja auch viele Kinder einfach so ein bisschen, naja, angestachelt, finden es irgendwie interessant. Und es kommt ja auch einfach darauf an, wie, ich sage jetzt mal, wie stabil ist so ein Kind, ne? Was für ein Umfeld hat es. Und das wäre auch noch ein Thema, genau, psychische Erkrankungen, dass die natürlich dadurch getriggert werden können, seht ihr ja auch, hast du ja nun bildlich irgendwie auch beschrieben, was mit den Kindern passiert. Und was anderes wäre noch so Thema Datenschutz, Fotos, Daten an sich. Beratet ihr dazu irgendwie auch? Weil, genau, was kannst du da nochmal so auf die Schnelle oder was könntest du da nochmal sagen, worauf man unbedingt irgendwie achten soll, wenn es da überhaupt so ein paar
Ja.
Worte ausreichen?
Keine Kinderbilder im Internet.
Ja.
Auch das ist eine ganz einfache Sache. Viele Eltern immer noch, auch jetzt, wir haben gerade den Urlaub hinter uns, immer noch posten Kinder Urlaubsfotos ihrer Kinder. Im
Ja,
Bikini, in
die Eltern.
Badehose.
Eltern, ja.
Eltern machen das. Und das ist tatsächlich, wir haben da inzwischen, man kann mit KI, also es gibt sogenannte ja, Nudifying-Apps. die heißen so, oder Undressed Apps oder Deep Nudes. Ja, das sind Tools, die kennen die Kinder, weil die kommen auf Snapchat und Instagram und TikTok einfach als Werbung, da wird die Werbung angezeigt. Ja, für diese Tools, also ein Klick, du hast ein Foto von einem Menschen oder auch aus dem Internet und du drückst auf den Knopf und dann ist die Person nackig. Haha, das ist dann natürlich nicht echt, diese Person, aber es reicht. Es ist echt genug. Und das Bild kann ich dann wunderbar entweder ins Dark Web stellen oder auf Telegram mit irgendwelchen pädophilen Netzwerken tauschen oder in den Klassenchat tun, quasi als, um jemand quasi zu verarschen, zu verunglimpfen oder zu mobben. Und das heißt, wir haben heute mehr denn je, müssen wir aufpassen, auch unseren Kindern erstmal von vornherein zu sagen, und das ist was die meisten Eltern unterschätzen, ein Smartphone hat eine Kamera. Ja, wir fokussieren oft immer auf den Bildschirm, der ist ja auch klar, ist auch wichtig, was da alles kommt, aber dass durch die Kamera auf dem Bildschirm kann ein Kind die ganze Welt sehen und durch die Kamera kann die ganze Welt das Kind sehen. Und das hat richtig, richtig schlimme Konsequenzen teilweise, weil natürlich sind auch böse Menschen da draußen. Und ich muss leider in dritten Klassen über Pädokriminelle reden. Das ist in jedem Workshop mit dabei, weil ich habe mir das nicht ausgesucht und ich hasse diese Thematik, aber die Kinder haben es gespiegelt. Ja, und zwar so oft, dass ich nicht mehr umhin konnte. Ich muss das annehmen, weil wer macht sonst keiner? Die Eltern wollen darüber nicht reden, wenn sie ihrem Kind ein Smartphone geben. Das ist sie noch viel zu jung. Also gefährden sie aktiv. Wenn die Kinder nämlich in einfachen Worten zumindest ganz grob wissen, um was es da geht, dann sind sie nicht mehr so stark gefährdet. Aber da muss man auch über nackte Tatsachen sprechen. Und da muss man reden darüber auch, dass es eben Menschen gibt, die nicht Heidi Pumbeitschi in der Glücksbärchenwelt hier begegnen, sondern aber lustigerweise auf Roblox. Oder in jedem Spiel mit Chat. Auch das wird von Eltern völlig unterschätzt. Natürlich sind die meisten Fälle von sexuellem Missbrauch in der echten Welt, in der Verwandtschaft, im familiären Umfeld. Aber im Internet steigen diese Fälle jetzt.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, die Kinder haben ja in der virtuellen Welt teilweise, je nachdem wie alt sie sind, auch schon irgendwelche Anfragen, Kontakte.
Natürlich. Das
ja,
dauert,
ich auch
also
schon
ich könnte
alles.
Ihnen in den 10 Apps nennen, da warten Sie 20 Sekunden. Sie melden sich an als Victoria 10 und Sie haben nach 20 Sekunden die ersten 20 Pädokriminellen am Hacken.
Kann man live und die wollen dich dann treffen, oder?
Natürlich. Ja, gut, da geht's recht schnell. Alleine, ich bin schon etwas älter, schlimm. Da geht es sofort los, man kriegt Gänsehaut. Und die Sendung, wie sie jetzt in RTL kam, übrigens, die gab es vor ein paar Jahren schon mal. Und davor vor ein paar Jahren wieder. Passiert jetzt nichts. Leider. So sehr ich das begrüße, dass die Thematik. Aber das gab es schon. Es gab es auch in Tschechien vor ein paar Jahren mit Schauspielerinnen, die sich sehr jung quasi anziehen und so herrichten, dass sie eben da auch durchgehen als jüngeres Mädchen und dann mit Kamerateam. Die Idee von diesem RTL-Special war nicht neu. Die gibt es schon länger. Und leider ist die Reaktion aus der Gesellschaft immer noch verhalten. Alle, die keine Kinder haben, sagen, ja, trifft mich ja nicht. Und die Kinder haben, denken oft, ja, mein Kind doch nicht. Ja, sowas gibt's, aber doch mein Kind nicht. Und das ist quasi der größte Fehler, den wir bei dieser Geschichte machen können. Ich hatte tatsächlich auch schon mehrere Kinder, die mir Sachen erzählt haben, wo ich dann den Fall übergeben musste zur Schulleitung, weil akute, also Kindswohlgefährdung oder Gefahr sogar für Leib und Leben, wenn ein Kind zu mir kommt und sich am Nachmittag noch treffen will mit irgendjemand oder am nächsten Tag, dann lasse ich dieses Kind nicht gehen. Ja, dann muss es sofort untersucht werden. Und ich hatte jetzt in meinen 8 Jahren 3 Polizeieinsätze direkt nach Workshops.
Das ist echt so krass. Also wirklich. Ich meine, wir sind ja schon, ich sag mal, in der Kinderarztpraxis kommt ja immer drauf an, wirklich in welchem Milieu man so arbeitet, ne? Aber wir kennen das auch. Und aber nicht so oft. Also, und ich finde, es ist schon wirklich erschreckend. Und irgendwie muss man auch sagen, was ihr damit auffangt, ne? Ich meine, ist nur so ein bisschen, ich meine, man denkt sich, okay, ich werde jetzt Digitaltrainer, so. Und was dann alles kommt, ne? Also,
Ja, ist ein harter Job.
ist
Ja,
es ein
kann sehr
harter
hart
Job,
sein.
genau.
Ja.
Und dass man da Unterstützung braucht, psychisch insgesamt, das ist ja keine Frage. Aber auch das, ich meine, das, auch das, ich kann nur hoffen, dass viele den Podcast jetzt wieder hören. Wir leiten es natürlich an alle möglichen weiter, aber dass einfach wirklich auch die Eltern da ins Handeln kommen, weil ich sehe es genauso. Alle wissen irgendwie schon, wie schwierig das ist mit diesem, ja, nun Smartphone, aber Social Media, digital. Und aber trotzdem siegt so oft irgendwie diese Bequemlichkeit und dieses Wegschauen, ne? Und
Ja, klar. Die
das
ganze
ist,
Gesellschaft
ja, genau.
hat es lange so gemacht, und es jetzt sich damit zu beschäftigen, bedeutet auch oft genug, dass man einen Fehler zugeben muss in seiner eigenen Erziehung. Und ich habe diesen Fehler bei meinen großen beiden Kindern gemacht. Ich bin da ganz offen. Ich habe die völlig unzureichend vorbereitet, mich selbst unzureichend vorbereitet, und vor allem habe ich sie viel zu schlecht begleitet. Und jetzt habe ich, das Schicksal hat mir noch eine dritte Chance gegeben, wo ich glaube, dass ich es ein bisschen besser mache. Ist noch nicht vorbei, aber und auch das ist anstrengend jeden Tag. Aber ich zumindest erkenne ich inzwischen die Dimension, und ich weiß auch im Gespräch mit anderen Eltern natürlich, ich bin ja auch jetzt ein sozialer Mensch, wir leben nicht auf einer Insel, und ich war zum Beispiel jetzt im Urlaub mit 3 14-Jährigen. Und mit der unterschiedlichen Erziehungsstilen der Eltern. Das heißt, ich rede da jetzt nicht auch irgendwie so aus dem Elfenbeinturm heraus, sondern ich glaube, wenn wir als Erwachsene uns zugestehen, hey, vielleicht habe ich das unterschätzt. Das ist schon mal der erste Schritt. Aber es ist anstrengend, es ist nerventötend manchmal, es ist zeitaufwendig und es kostet richtig Energie. Aber ich glaube, und ich mache jetzt meinen Job schon so lange, dass ich oft manchmal die Größeren dann wieder treffe, was weiß ich, die hatte ich dann in der 5., in der 7., und dann komme ich ein paar Jahre später wieder, und dann sagen die, ja, Herr Wolf, wenn ich so ein bisschen ratsche mit denen, dann sind die teilweise inzwischen so, dass sie sagen, also so in den 10. Klassen. Dann sagen die oft, ja, also meine Eltern hat das nie interessiert. Und jetzt ist eh schon zu spät. Und ich wünsche mir nicht, dass Eltern sich später das anhören müssen. Das ist nämlich tatsächlich ganz, ganz schön schlimm, weil digitale Medienerziehung ist heute einer der zentralsten Teile der Erziehung geworden. Ob uns das gefällt oder nicht. Und deshalb sage ich auch Eltern, die zum Beispiel gar kein Smartphone haben und stolz drauf sind und sagen, ja, schauen Sie mal, ich habe nichts. Dann sage ich, ja, hat Ihre Tochter eins? Ja, klar, die hat eins, aber ich nicht. Dann sage ich, ja, es ist schade, Sie können Ihr Kind nicht begleiten. Sie können es nicht vorbereiten. Sie haben keine Ahnung. Tut mir leid. Ich glaube, ein Elternteil sollte mindestens tatsächlich ein Smartphone haben. Sonst geht es nicht. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen. Und sogar wenn mein Kind kein Smartphone bekommt, niemand kann verhindern, dass hinterm Bus oder in der Bus, im Bus hinten, auf den hinteren Sitzen, irgendjemand ihrem Kind ein Porno vor die Nase hält oder eine Hinrichtung. Das passiert auch ständig. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft lernen, hier gibt es ein riesiges Thema, über das wir schleunigst anfangen müssen nachzudenken, weil die Kinder, die können wir nicht alleine lassen mit diesen Erlebnissen, die sie da teilweise haben. Und damit sie eben die Chancen nutzen können, die die digitale Welt bietet, und die sind ja genauso gigantisch durch KI zum Beispiel, müssen wir lernen, uns vernünftig mit den Risiken auseinanderzusetzen. Und wir müssen lernen, dass wir unsere Kinder wirklich, wirklich gut vorbereiten und begleiten müssen, dass das eine ganz wichtige Erziehungsaufgabe ist, die uns täglich beschäftigen sollte. Heute am
Ja,
Sonntag.
das ist ja auch
Alles, alles.
naja, naja, auf der anderen Seite ist es ja so, ich meine, Erziehung ist ja nie lustig, oder? Also ich meine, es macht ja alles keinen Spaß zu sagen, du sollst nicht nur Limo trinken und nicht nur Süßigkeiten essen. Und ich denke dann halt immer so, ja gut, ich bin, soll auch nicht der beste Freund meiner Kinder sein. Also natürlich schon
Nein,
auch irgendwo.
genau das.
Auf der anderen Seite bin ich halt auch Elternteil so. Und ja,
Richtig.
ich hätte noch
Eltern
mal
sind
zwei.
nicht Freunde ihrer Kinder. Das
Nee,
ist auch ein
genau.
Satz, den sage ich bei jedem Elternabend.
Ja.
Und ihre Kinder werden sie nicht belohnen für ihre Freundlichkeit, für ihre Nachgiebigkeit. Jugendliche interpretieren es aber als Schwäche. Das heißt, ich kann alles tun, was ich will, der checkt es eh nicht, und wenn, dann erlaubt das, hurra.
Ja.
Und ich glaube, wenn man als Erwachsener zumindest eine Ahnung hat, was die Kinder machen, dann kann man besser beurteilen, wie man das begleiten soll. Und deshalb müssen wir uns diese Ahnung erobern. Und die geht nur mit einer großen Tuchfühlung mit den eigenen Kindern. Und vor allem, und es gibt ja alles. Es gibt ein wunderbares Buch von Jonathan Haidt, The Anxious Generation. Oder auf Deutsch heißt es leider Generation Angst, was in Deutsch natürlich so. Das ist sehr lesenswert. Sagt es zumindest, also wer größere Kinder hat, der weiß danach, was man da hätte alles machen sollen, immerhin. Aber die Forschung braucht einfach so lange, bis sie überhaupt irgendwas sich einig ist. Und bei dem, was jetzt nachts in Betten von Grundschulkindern passiert, brauchen wir 10 Jahre. Das wird 2035, wird es, bis wir rausfinden, was jetzt passiert. Sie kriegen es in Ihren Praxen jetzt schon häufiger mit. Ich krieg's mit, aber der große Teil der Gesellschaft eben noch nicht. Mhm. Das heißt, wir müssen das Wertvollste schützen, viel besser schützen, was wir haben, und das sind unsere Kinder. Und der Gegner sind nicht die Geräte, aus meiner Sicht, sondern letztendlich, wenn man es zu Ende denkt, das Profitstreben der größten Digitalfirmen der Welt, die ohne Rücksicht auf Verluste ihre Profite maximieren, und darunter leiden Kinder.
Mhm. Okay, Jessica, 2 Fragen hast du noch? Genau,
dann. Ich wollte nur tatsächlich mal fragen, das würde mich interessieren, ganz kurz auch nur, gibt es denn auch irgendwie wirklich negatives Feedback? Also hast du auch schon mal, was ich mir jetzt persönlich gar nicht vorstellen kann, von Eltern gehört, das, was sie da machen, ist Quatsch und das ist Schwachsinn, das brauchen wir nicht. Das wäre das eine. Und das andere nur ganz kurz zusammengefasst, was sind denn für dich wirklich so die 1, 2, vielleicht 3 wichtigsten Dinge, so schlagpunktartig oder stichwortartig, was du Eltern raten würdest jetzt, wenn Sie einmal fragen?
Okay, also Nummer 1, kriegen wir auch Kritik? Ja, natürlich. Also das Thema Smartphone ist so, wie soll man sagen, vielschichtig. Ja, und es geht auch sofort in die Machtverhältnisse in den Familien. Also und auch übrigens in der Lehrerschaft ist es nichts anderes. Also man kann über dieses Thema eigentlich nicht ein Referat halten und dann sagen alle, die zuhören, ja super. Es gibt immer irgendwie dem man was sagt, was gerade nicht passt. Das ist völlig normal. Mhm. Auch bei den Kindern, das ist so, die einen interessiert es mehr, die anderen vielleicht ein bisschen weniger stark. Aber wir glauben, wir haben es ganz gut so inzwischen ausgemittelt, dass wir sagen können, in der Regel sind die Digitaltage, die wir machen, sehr, sehr erfolgreich und werden auch sofort am Abend noch wieder gebucht. Dann wissen wir, so schlimm war es nicht, wenn wir nächstes Jahr wiederkommen sollen. Genau. Aber ich glaube, für Eltern 3 Tipps. Tipp Nummer 1, zum Beispiel, ganz, ganz wichtig, wenn es dann irgendwann losgehen soll. Also wann soll es losgehen? Diese Frage beantworten sich alle. Oft ist da so eine Art Gruppendruck natürlich im Schwange. Die meisten Eltern würden ihren Kindern ohne Gruppendruck ein Smartphone in etwa ab 14 geben wollen. Tun es dann aber ab 10, weil sie denken, ja, die schreien alle und meine Tochter soll nicht die Einzige sein. Mhm. Das heißt, wenn ich das nicht will, dann kann ich Folgendes machen. Es gibt eine Hamburger Elterninitiative namens Smarter Startup 14. Die haben eine Website, da kann man nachschauen, ob es im eigenen Ort unter der eigenen Postleitzahl schon so Selbsthilfegruppen gibt für Eltern, die eben noch warten wollen. Und das halte ich für sehr, sehr positiv. Und man kann für sein eigenes Kind nichts besser tun, als ihm schon in der Grundschule, wenn sich so in den 4. Klassen abzeichnet, wer auf welche Schule kommt, einen Buddy suchen. Ja? Weil die Kinder haben große Angst davor, dass sie der Einzige sind in der Klasse, der keins hat. Wenn aber mein bester Freund auch keins hat, dann ist der Moment, wo alle aus der Schule kommen und sich Brawl Stars ins Gesicht nageln. Ja? Und ich darf nicht. Dann habe ich aber jemanden zum Spielen. Und das ist das, wo die Kinder, deren Eltern vorsichtiger waren, die jetzt größer sind, mir sagen, das war die Rettung. Zum Glück war ich nicht alleine. Also das wäre eine große, gute Vorbereitung, Smarter Startup 14, wenn ich noch warten will, in den Grundschulen, was ich empfehle. Cool. Das Zweite ist, wenn es dann losgeht, bitte unbedingt, angefangen bei WhatsApp, gibt eine ganz tolle Website in Deutschland, die heißt medien-kindersicher.de. Da kann man für jedes Gerät erstmal, aber vor allem für jede Social Media App, und dazu zähle ich natürlich WhatsApp, so einstellen, dass es für Kinder nicht allzu extrem schädlich und gefährlich ist. Natürlich kann man danach immer noch Sachen schlecht machen und falsch machen, aber die Chance, dass Fremde per WhatsApp Zugriff haben auf das Smartphone ihres Kindes oder deines Kindes, ist dadurch quasi richtig gut minimiert. Und die Website ist vorbildlich. Es gibt wirklich, jeder Klick wird erklärt und am besten mit den Kindern gemeinsam machen. Weil die Kinder wollen wissen, was da passiert. Und natürlich können sie es theoretisch selbst wieder zurückstellen, aber sie werden es nicht wollen, weil sie verstehen, warum die da sind. Und Kinder wollen ja auch keine negativen Erfahrungen haben. Ja? Die sind sehr, sehr daran interessiert. Und deshalb bitte jede Social Media App richtig einstellen. Das muss man machen, weil alle Apps sind von vornherein so eingestellt, dass die Netzbetreiber am meisten verdienen. Und das wiederum bedeutet, es gibt keinen funktionierenden Kinderschutz. Und man muss auch mit seinen Kindern darüber reden, die mit den Altersgrenzen. Ja, also es ist gang und gäbe. Jedes Kind, teilweise machen das Kinder hundertfach, gibt automatisch ein falsches Geburtsdatum an. Mhm. Machen alle Kinder quer durch die Bank, weil sie wissen, wenn ich 1.1.2000 angebe, bin ich für alles alt genug und niemand fragt jemals wieder nach. Man sollte seinem Kind von vornherein ganz stark versichern, dass man ihm wegen Inhalten im Internet das Smartphone nie wegnehmen wird. Ich habe vorher schon so ein bisschen angedeutet, aber es ist wirklich wichtig, dass man das versteht. Wenn sozusagen, wenn es an anderen Dingen hapert, ja, also man das Kind zum Beispiel hält Zeitvorgaben nicht ein, die man gemeinsam gemacht hat, ist es was anderes. Aber es geht um die Inhalte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht noch letzter kleiner Tipp nebenher, auch zur Vorbereitung. Es gibt eine wunderbare Website, die heißt www.mediennutzungsvertrag.de. Da kann ich für mein Kind einfach mal ein paar Regeln festlegen. Und weil ein Smartphone so ein komplexes Gerät ist, muss es da einige Regeln geben, die man zumindest einmal mit seinem Kind durchspricht. Und das Schöne ist, die Eltern sollten sich zuerst mal zu zweit an diese Website setzen und untereinander einig werden, was beide überhaupt wollen. Weil stellt sich oft raus, dass beide Eltern, besonders wenn man nicht sich so stark informiert, ganz oft einfach ganz verschiedene Vorstellungen haben. Und die Kinder merken das. Die wissen natürlich sofort, zu wem gehe ich, um dann irgendwie möglichst was zu erreichen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass Eltern beide sich an diese Website mal hinsetzen und feststellen, was sie selber wollen. Und das ist ein Riesenschritt. Und jede Minute auf dieser Website erspart einem später eine Stunde Diskussion mit einem weinenden Teenager auf der Treppe, der einen hasst. Mhm. Es lohnt sich.
Ja, super. Oh Mann, Daniel, vielen, vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe super viel gelernt. Vielen Dank vor allem auch für deine Offenheit, muss ich sagen. Das war wirklich ganz, ganz toll.
Gerne.
Wir werden das weiter verteilen.
Mhm. Ja, auch meinerseits vielen Dank. War super, war echt wirklich ein ganz tolles Gespräch. Habt ihr jetzt so schon, auch ohne Podcast wäre es ein super Gespräch gewesen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es weiter und wir freuen uns über dein Feedback und Gastvorschläge. Schreib uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit in forum.gesundheitszone.info. Bis nächsten Monat.